Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Diese Sendung ist voll mit Geistesgegenwart, wenn es um die Stiftung des Kunstsammlers Egidio Marzona geht oder um den Krieg im Iran und den offenen Brief einiger Intellektueller mit iranischen und israelischen Wurzeln. Immer stellt sich die Frage, wie soll es weitergehen? Für Meredith Monk ist das kurzfristig klar. Die amerikanische Komponistin, Sängerin, Tänzerin, Choreografin und Filmemacherin bekommt morgen den großen Kunstpreis verliehen von der Berliner Akademie der Künste. Aber wie es mit dem Kunstpreis und vor allem seiner Dotierung weitergeht, über diese Frage sprechen wir auch später.
Fazit.
In dieser Woche werden eine Reihe iranischstämmiger oder israelischer Philosophen, Soziologinnen, Wirtschaftswissenschaftler oder Anthropologen einen offenen Brief in der französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlichen. Es geht um den Krieg, den die USA und Israel im Iran angefangen haben. Vor der Sendung habe ich mit einem der Erstunterzeichner, mit dem Philosophen Elad Lapidot, gesprochen. Er ist in Jerusalem geboren, lehrt an der Universität in Lille, lebt aber in Berlin. Guten Abend, Professor Lapidot.
Guten Abend.
Was fordern Sie denn in dem offenen Brief?
Unsere zentrale Aussage ist einfach, dieser Krieg wird im Namen der Völker geführt, so wird das dargestellt. Aber wir denken, die Opfer werden genau diese Völker sein. Den Israelis wird Sicherheit versprochen, Schutz vor einer existenziellen Bedrohung. Den Iranerinnen und Iranern wird Freiheit versprochen. Aber die Erfahrung der letzten Jahrzehnte nach außen zeigt, dass militärische Eskalationen weder Sicherheit noch Freiheit bringen, sondern meist neue Gewalt und Instabilität. Deshalb glauben wir nicht, dass dieser Krieg diese Versprechen einlösen wird. Ein Punkt, was wir in unserem Brief geschrieben haben, und ich denke, das spielt eine Rolle in der Debatte, diese Idee, es gibt zwei säkulare, liberale, demokratische Kräfte gegen eine religiös-fanatische Regierung. Und dagegen sprechen wir auch in unserem Text, dass eigentlich auch in Amerika und Israel man sieht, dass eigentlich die Regierungen gerade sehr stark von religiösen Ideologien bewegt werden, auch von religiösen Vokabulare geführt werden. Und das ist wichtig zu sehen. Es ist kein vereinfachtes Bild.
Wie würden Sie denn diese Gruppe der Erstunterzeichnerinnen und Unterzeichner beschreiben? Was eint sie? Was treibt sie gemeinsam um? Wie haben sie überhaupt zusammengefunden?
Das sind Intellektuelle, Universitäre, Israelis und Iraner oder Iranerinnen, die in verschiedenen Netzwerken seit Jahren kooperieren, arbeiten an verschiedenen Themen, die tatsächlich mit der Region zu tun haben und sich deswegen persönlich, aber auch intellektuell, beruflich durch ihre Expertise betroffen fühlen.
Und von amerikanischer Seite haben Sie niemanden dabei?
Nein, wir haben tatsächlich keine aus Amerika. Das ist eher auf Israel, Iran und Europa fokussiert.
Also verstehe ich die Aussage des offenen Briefes richtig? Sehen Sie das alle gemeinsam so, dass es besser gewesen wäre, wenn sich die amerikanische und die israelische Armee nicht im Iran eingemischt haben? Weil man muss ja sagen, immerhin nach Khamenei ist heute auch der iranische Sicherheitschef Larijani getötet worden.
Ja, ein zentrales Problem in der Debatte ist, dass sie oft als eine Art Entweder-Oder dargestellt wird, entweder das iranische Regime oder die Politik von Netanyahu und Trump. Wir denken, das ist eine falsche Alternative. Das iranische Regime ist repressiv klar und unterdrückt die eigene Bevölkerung. Es gibt keinen Zweifel daran. Aber die Frage ist, führt dieser Krieg zu Befreiung? Das wird uns gesagt. Und die Beispiele von der Geschichte, Irak, Libyen, zeigen, dass militärische Interventionen das Gegenteil bewirken. Die zerstören Gesellschaften, ohne Freiheit zu schaffen.
Sie schreiben in dem offenen Brief, ich zitiere, die Massaker vom 7. Oktober haben gezeigt, wohin die jahrzehntelange Verfolgung einer Politik führen kann, die auf Herrschaft und auf der Illusion einer allein durch militärische Macht garantierten Sicherheit gründet. Aber kehren Sie damit nicht die Schuld um? Immerhin hat die Hamas ja Israel angegriffen in einem Moment, in dem Israel mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten 2 Jahre zuvor diese Abraham-Friedensverträge unterschrieben hat und wo sie kurz davor waren, ein Abkommen angeblich mit Saudi-Arabien zu unterschreiben. Also eigentlich in einem Zeitpunkt, wo die israelische Regierung in der Region bewiesen hat, dass sie eben nicht eskalieren will.
Ich sehe das anders. Die israelische Politik war in den letzten Jahren, aber auch viel vorher, stark auf militärische Stärke ausgerichtet. Und das hat sich besonders im Umgang mit Palästinensern gezeigt. Die verschiedenen Übereinkommen in der Region durch Trump und Netanyahu hatten unter anderem die Absicht, nicht mehr über die Palästinenser zu reden. Die Erfahrung zeigt uns tatsächlich, dass Eskalation zu neuer Gewalt und Unsicherheit führt. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Politik von Netanyahu, die israelische Regierung, auf mehr Sicherheit, Stabilität und Menschenrechte in der Region geführt hat. Netanyahu setzt seit Jahren auf Militarisierung und fortgesetzte Unterdrückung der Palästinenser, die sich zuletzt in der massiven Zerstörung und den schweren Vorwürfen von Kriegsverbrechen in Gaza zugespitzt hat. Deshalb ist es schwer zu behaupten, dass dieser Krieg im Interesse der Menschen geführt wird und auch die Politik von Netanyahu.
Jetzt ist ja das mittlerweile nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen der amerikanischen Armee und der israelischen und dem Iran, sondern der Libanon wird jetzt auch da reingezogen. Das ist eine Region, mit der besonders Frankreich historisch eng verbunden ist. Wie wird denn in Frankreich auf diesen Konflikt geblickt?
Ich muss zugestehen, dass ich bin mir nicht sicher, welche Stimmung herrscht gerade in Frankreich. Es ist aber zu beobachten, dass generell in Europa, auch in Amerika, übrigens große Teile der Bevölkerung und das sieht man auch in Deutschland, diese Krieg nicht unterstützen und sich eher für Deeskalation und politische Lösungen aussprechen. Und Frankreich und in Deutschland oder überhaupt europäische Regierungen, wenn sie glaubwürdig sein wollen, sie sollten diese Stimmen, diese Meinungen ernst nehmen und ihre Politik stärker an Frieden und in nationalem Recht ausrichten.
Jetzt sieht es genau danach, aber gerade eigentlich eher überhaupt nicht aus, weil es eher scheint, als würde Trump versuchen, auch einige der NATO-Staaten mit in diesen Krieg reinzuziehen. Jetzt, wo die Straße von Hormuz blockiert wird durch den Iran und das Trump sehr ärgert. Und Trump kann ja auch immer noch damit drohen, der Ukraine im Krieg gegen Russland nicht mehr zu helfen. Also es ist keine Auseinandersetzung in der Region, sondern die ganze Welt hängt spätestens über Lieferketten mit drin. Wer kann denn da noch was in eine andere Richtung bewegen? Oder anders gefragt, an wen richten Sie diesen offenen Brief?
Wir richten diesen offenen Brief vor allem an die Menschen. Nicht an Regierungen, sondern die Menschen. Wir denken, dass es gibt eine Propaganda, wonach eben dieser Krieg für Interesse der Völker geführt wird. Wir denken, es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, das ist eine Machtkrieg um Machtpositionen, die auch viel mit Wirtschaftsinteresse zusammenhängt. Und das wird nicht im Interesse der Völker geführt. Wir denken, es steht ein Diskrepanz zwischen das, was die Regierungen sagen und was das echte Interesse von Bevölkerung sind, sowohl im Nahosten, aber auch kann man das gut sehen in Amerika und auch in Europa. Deswegen adressieren wir uns an die Menschen und die Völker, die sollen gegen ihre eigene Regierung zeigen, dass sie kein Interesse an diesem Krieg haben.
Vielen Dank, Elad Lapidot, und viel Erfolg bei Ihrem Bemühen für Frieden.
Vielen Dank, viel Erfolg für uns alle.
Ja. Und aus Deutschland haben die Soziologin Naika Furutan und die Islamwissenschaftlerin Shirin Amir Moazami unterschrieben. Und dieser Brief soll diese Woche in Le Monde veröffentlicht werden. Das, was er ein halbes Jahrhundert lang gesammelt hat, wird im Berliner Museum Berlin Modern, also der Scheune, zu sehen sein. Denn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat von ihm mehr als 600 Kunstwerke und 40.000 Archivalien gekauft oder geschenkt bekommen. Egidio Mazzona, 1944 in Bielefeld als Sohn einer italienischstämmigen Unternehmerfamilie geboren, war aber zwischendurch auch frustriert vom Sammlungsverhalten der SPK und hat deshalb seine Sammlung der Avantgarden nach Sachsen verschenkt. Und er hat 2018 die ehemaligen Saarlecker Werkstätten des Architekten und späteren Nazis und Bauhaushassers Paul Schulze Naumburg in Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt gekauft. Diese Werkstätten, die zu einer Pilgerstätte für Neonazis zu werden drohten. Egidio Mazzona hat gesagt, sie seien politisch hochbelastet, ein unbequemes Denkmal, das er transformieren wolle. Vor 2 Tagen ist Egidio Mazzona im Alter von 81 Jahren gestorben. Darüber, was mit den Saarlecker Werkstätten geschieht, spreche ich jetzt mit Andreas Silbersack. Er hat mit Egidio Mazzona zusammen die Mazzona Stiftung Neue Saarlecker Werkstätten gegründet und ist dort für Recht und Finanzen verantwortlich und sitzt selbst für die FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt. Herr Silbersack, mein herzliches Beileid.
Ja, vielen Dank, dass... ist ein herber Schlag für unsere Stiftung. Ich glaube auch für die gesamte Kultur in Deutschland.
Erzählen Sie uns bitte mehr davon, warum sich Egidio Mazzona der Saarlecker Werkstätten angenommen hat 2018.
Egidio Mazzona hatte den Denkmalpfleger Arne Wasmuth getroffen. Und Arne Wasmuth, der unser Vorstandsvorsitzender ist, wir sind insgesamt 3 im Vorstand, der hatte... glaube ich, 2017 bei einem Symposium in Weimar das Objekt kennengelernt und Egidio Mazzona darüber informiert. Und so ist er auf dieses Objekt aufmerksam geworden. Es ist ja ein schwieriges Objekt der Geschichte. Und Egidio Mazzona hat, glaube ich, in seinem Gedanken darüber nachgedacht, wie kann man das eigentlich einpflegen in das, was ihn sowieso sein ganzes Leben lang umtreibt und umgetrieben hat. Und insofern hat er, glaube ich, relativ schnell erkannt, dass dieses schwierige Objekt der Geschichte für ihn genau das abbildet, was das Bauhaus für ihn an Bedeutung hat und dass die Dinge eben politisch wie auch geschichtlich extrem zusammenhängen.
Aus den Saarlecker Werkstätten ist dann die Designakademie Saarleck geworden. Was haben er und Sie als Team dann draus gemacht?
Ja, genau. Also wir haben... dank der Unterstützung von Bund und Land Sachsen-Anhalt die Sanierung des Gesamtobjekts auf den Weg gebracht. Und das war Egidio Mazzona eben auch immer wichtig, dass man auf der einen Seite das, was Schulze Naumburg da geschaffen hatte, natürlich wiedererkennt und neu denkt und neu definiert. Auf der anderen Seite aber eben auch eine neue Prägung durch modernes Design bringt. Also all das, was ihn auch ausgemacht hat, diese Verbindung der Epochen, die Verbindung der verschiedenen Denkarten. Und das ist, glaube ich, das, was diese Stiftung auch ausmacht. Und unsere Designakademie Saarleck, die Teil der Mazzona-Stiftung Neue Saarlecker Werkstätten ist, befasst sich eben genau damit. Transformationsprozesse zu begleiten, natürlich durch Nachhaltigkeit, durch bestimmte Werkstoffe. Wie werden wir morgen leben? Wie werden zukünftige Generationen leben? Wie gehen wir mit Werkstoffen um in einer Welt, wo eben immer auch reduzierter gebaut werden sollte? Und genau diese Fragen sind Inhalt der Designakademie, die einmal jährlich stattfindet und die natürlich dann, wenn die Sanierung abgeschlossen ist, und das soll im Jahre 2027 sein, soll das ein Denkort werden, und was er jetzt im Augenblick auch schon ist, durch das Fellowship-Programm, was wir alljährlich durchführen.
Nochmal, bevor wir in die Zukunft blicken, nochmal kurz zurück. Das drohte ja, so ein Pilgerort für Neonazis zu werden. Wie haben die denn reagiert auf diese Umwidmung sozusagen? Hatten sie da Probleme?
Naja, das ist ja in Sachsen-Anhalt politisch betrachtet tatsächlich eine Riesenherausforderung. Wir haben ja gerade den Versuch der AfD, quasi das Bauhaus zu diskreditieren in einer Art und Weise, wie wir es wahrscheinlich die letzten 70 Jahre nicht erlebt haben. Und bezogen auf die Person von Schulze Naumburg ist ein Zitat aus der Geschichte bekannt, den Adolf Hitler bezeichnete ihn mal als das Bollwerk gegen das verjudete Bauhaus. Insofern ist es für uns, sind wir quasi mit der Stiftung, der Sanierung des Objekts und der Designakademie quasi der Schmelztiegel der letztendlich politischen Auseinandersetzung und, wie man das heutzutage sagt, des Kulturkampfes, der eigentlich schon stattfindet.
Wie sieht er denn konkret aus bei den Saalecker Werkstätten auf diesem Grundstück, dieser Kulturkampf?
Naja, das ist vor Ort, letztendlich wird saniert. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt Demonstrationen davor stattfinden, das ist nicht der Fall.
Schmierereien auch nicht oder so?
Nein, das findet im Augenblick nicht statt. Es ist eben etwas, was, sag ich mal, so ein bisschen wie ein Mehltau über dem Ganzen liegt, weil die Frage steht, wie geht's dann weiter? Ja, und wenn man sich vorstellt, also die AfD liegt in Umfragen sehr weit vorn, so machen wir uns natürlich in Saaleck auch schon Gedanken darüber, was würde passieren, wenn sich die politische Ausrichtung des Landes Sachsen-Anhalt ändert? Was würde da mit dem Objekt werden?
Und genau, die Wahlen sind im September schon.
Richtig, und da muss man natürlich damit rechnen, dass das nicht sozusagen ein Ort ist, der Zukunft entwickelt und Zukunft denkt, sondern der ein Ort mit Blick in die Vergangenheit ist.
Glauben Sie denn, die Sanierung würde fortgeführt werden?
Also ich schließe das nicht aus. Also wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass das so fortgesetzt ist. Das Land Sachsen-Anhalt hat es in der Vergangenheit sehr stark unterstützt und macht das auch weiterhin. Und wir versuchen natürlich die Idee, die Egidio Marzona da mit der Stiftung insgesamt geboren hat, auch weitergehend umzusetzen. Also wir werden alles dafür tun. Ich kann allerdings natürlich nicht sagen, was dann im September und nach September 2026 politisch es für Auswirkungen gibt.
Aber Sie würden auch, also mit einer AfD die stärkste Kraft wird, dann muss sie ja auch immer erst nochmal eine Regierung überhaupt zustande bekommen. Werden Sie sich mit der Stiftung weiter bei den Saalecker Werkstätten engagieren?
Wir werden das selbstverständlich tun. Wir wollen natürlich auch das Vermächtnis von Egidio Marzona natürlich weiter pflegen und umsetzen. Und letztendlich gibt es ja auch einen Stifterwillen und Egidio Marzona ist der Stifter. Und das werden wir tun. Inwieweit wir da auf Hindernisse stoßen, das wird die Zukunft zeigen. Aber das, was wie gesagt im Landtag von Sachsen-Anhalt bezogen auf Bauhaus und diese Themen stattfindet, lässt im Grunde genommen schon erahnen, in welche Richtung auch die Diskussion um die Saalecker Werkstätten gehen werden.
Vielen Dank, Andreas Silbersack.
Vielen Dank nach Berlin.
Die Zitadelle Spandau zeigt auf ganz andere Weise, wie mit dem, was Nazis hinterlassen haben, umgegangen werden kann. In der Ausstellung Spandau Prison werden Gegenstände ausgestellt, die mal Rudolf Hess gehört haben, Hitlers Stellvertreter, der Ende der 80er in der Haft dort gestorben ist. Dazu ein Kommentar von Sebastian Engelbrecht.
Nicht der Fallschirm ist zu sehen, mit dem Rudolf Hess am 10. Mai 1941 in Schottland aus seinem Flugzeug absprang. Er wollte mit den Briten über einen Frieden verhandeln, aber die nahmen Hess als Kriegsgefangenen. Auch nicht die Überreste der Messerschmitt, aus der Hess absprang, zeigt das Museum in der Zitadelle von Berlin-Spandau, vielmehr dies.
Das ist einmal sein Besteck, wirklich Messer, Gabel, Suppenlöffel, Teelöffel und noch ein Fischmesser.
Museumsleiterin Urte Ewert präsentiert das Besteck in einer Glasvitrine. Dazu ein Patientenhemd und eine Haube, vier Bücher mit der Signatur Rudolf Hess und eine Schürze, die Hess bei der Gartenarbeit getragen haben soll. All dies sollen Besitztümer des Hitler-Stellvertreters sein, die er im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau benutzt haben soll. Bis zu seinem Tod im Jahr 1987. Von Historikern geprüft und für authentisch befunden. Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden hat die Hess-Reliquien erworben. Die Zitadelle Spandau hat sie ausgeliehen und zeigt sie nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Über dem Text daneben in der Vitrine steht die Überschrift »Absurde Reliquien oder Objekte der Aufarbeitung«.
Die Frage haben wir uns auch gestellt und die stellen wir auch den Besucherinnen und Besuchern. Also wir haben da extra dann eben auch einen Briefkasten hingestellt und Zettel und Stifte, damit uns die Besucherinnen und Besucher eben ihre Meinung dazu mitteilen können.
Mit einem Schraubenzieher öffnet Museumssprecherin Melanie Alperstedt den Briefkasten und liest die ersten Kommentare vor zu der Frage, ob es sich hier um bedeutende historische Objekte handle.
Einer schreibt zum Beispiel, das sind die wichtigsten Exponate überhaupt, da authentisch. Wir haben hier aber auch eine ganz andere Meinung. Verbrennen und entsorgen, um einem Gedächtniszirkus zu entgehen. Wir haben hier noch einen weiteren Zettel, da steht da drauf, historisch wichtig. Und ein Besucher oder eine Besucherin hat geschrieben, ja, sie sind es. 3 Ausrufezeichen.
Die Kuratorin und Museumsleiterin Urte Ewert hat sich für die Exponate entschieden. Ob es sinnvoll sei, sie auszustellen, fragt sie sich selbst.
Ich hadere da mit mir selber und finde aber, dass das innerhalb einer Ausstellung transparent zu machen, vielleicht auch ein interessanter Weg sein könnte.
Ewert präsentiert Fischmesser, Schürze, Haube und so weiter als neue Stücke im Rahmen einer Ausstellung, die schon seit Sommer vergangenen Jahres zu sehen ist. Sie heißt Spandau Prison und erzählt die Geschichte des Kriegsverbrechergefängnisses in Spandau, in dem ursprünglich 7 nationalsozialistische Kriegsverbrecher ihre Strafen absaßen. Unter ihnen, neben Rudolf Hess, auch der Architekt und Rüstungsminister Albert Speer und Baldur von Schirach, der Leiter der Hitlerjugend. Lange Jahre war Hess der letzte und einzige Gefangene bis zu seinem Tod. Die Gesamtausstellung lohnt. Sie erinnert daran, dass in diesem Spandauer Gefängnis 1933 schon Karl von Ossietzky als politischer Gefangener der Nazis saß. Und dass das Gefängnis, ein roter Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert, 1987 dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es sollte verhindert werden, dass Alt- und Neonazis das Gebäude zu einer Wallfahrtsstätte machen. Diesen radikalen Bruch mit der Nazi-Tradition konterkariert Kuratorin Ewert nun. Sie hält die aussagelosen Hess-Reliquien offenkundig für relevant.
Unser Ansatz war auch noch mal ganz viel dazu zu zeigen, was für eine Verehrung Rudolf Hess in den Nachkriegsjahren dann auch noch erfahren hat und wie viel zu ihm gesammelt wurde. Wir wollten aber hiermit dann eben auch zeigen, dass nach wie vor der Handel mit solchen NS-Relikten sehr rege ist und dass es eigentlich in diesem Fall sehr gut ist, dass das Militärhistorische Museum zugeschlagen hat, als das dann wieder auf irgendeinem Online-Verkaufsportal angeboten wurde, sodass es eben nicht mehr auf dem freien Markt ist, sondern jetzt eben kontextualisiert in musealen Zusammenhängen ausgestellt werden kann.
In anderen Fällen hatte Urte Ewert als Leiterin des Museums in der Spandauer Zitadelle eine glücklichere Hand. Sie stellt seit Jahren das aus, was eigentlich in den Giftschrank gehört. Die überlebensgroßen Pferdeskulpturen aus Hitlers Reichskanzlei oder den Kopf des Lenin-Denkmals aus Ost-Berlin. Ausstellungsstücke, die viel aussagen über den Geist ihrer Zeit, über die Brutalität von Diktaturen. Hess Fischmesser dagegen und seine Krankenhaube sind nichts als Banalitäten. Nur glühende Anhänger des führenden Nazis werden in ihnen etwas Bedeutendes erkennen. Es wird Zeit, dass sie schnell wieder aus der Ausstellung verschwinden.
Ein Kommentar von Sebastian Engelbrecht zur Ausstellung in der Zitadelle Spandau, in der auch Rudolf Hess Relikte zu sehen sind.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Als der Schriftsteller Boualem Sansal vergangene Woche einen Verlagswechsel ankündigte, war die Überraschung groß. Jetzt erklärt der französisch-algerische Autor die Gründe für das Ende der Zusammenarbeit mit Gallimard nach 27 Jahren. In einem Text für die Literaturbeilage von Le Monde verweist der 81-Jährige auf Meinungsverschiedenheiten während seiner Inhaftierung in Algerien. Antoine Gallimard habe sich für einen diplomatischen Ansatz entschieden. Das aber stand für Sansal im Widerspruch zu seiner eigenen Haltung, die lautete, die Regierung in Algerien als Diktatur benennen und jegliche Verhandlungen ablehnen. Der 81-Jährige wurde infolge von diplomatischen Bemühungen begnadigt und plant nun einen Roman über seine Zeit im Gefängnis. Das Buch soll bei seinem neuen Verlag Grasset erscheinen. Dort, schreibt Sansal, teile man seine Linie der Klarheit und des Kampfes. Schon länger gibt es Kritik am derzeitigen Ausstellungskonzept im gleichnamigen Dokumentationszentrum. Vertriebenenverbände und Politiker von CDU und CSU plädieren für Änderungen, durch die das Leid der deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung stärker beleuchtet werden soll. Nun soll die Stelle von Leiterin Gundula Bavendam neu ausgeschrieben werden. Der polnische Historiker Piotr Madajczyk hält wenig von den geplanten Änderungen. Als Mitglied im wissenschaftlichen Beraterkreis der Stiftung warnte er hier im Deutschlandfunk Kultur vor den Folgen eines möglichen Geschichtsrevisionismus.
Wenn das geschieht, worüber wir sprechen, diese Änderung, und das ist so ein bisschen Richtung der Revision der Geschichte, in dem Moment gibt es radikale Kräfte, politische Kräfte hier auf der rechten Seite, die das sehr gerne nutzen werden.
Piotr Madajczyk vom Institut für politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften PAN in Warschau. Seit gut 1,5 Jahren sollen öffentlich geförderte Institutionen Kunstschaffende angemessen bezahlen. Was aber ist angemessen? Dazu hat der Deutsche Musikrat gerade seine aktuellen Empfehlungen vorgelegt. Die Interessensvertretung für fast 17 Millionen Musizierende in Deutschland schlägt als Honoraruntergrenze einen Tagessatz von 350 Euro vor. Und zwar für Proben ebenso wie für Konzerte. Diese Empfehlung sei ein Kompromiss zwischen den Interessen der freien MusikerInnen einerseits und den marktwirtschaftlichen Bedingungen andererseits, betont die Generalsekretärin des Deutschen Musikrats Antje Valentin. Klar ist ihr zufolge aber auch, realistisch berechnet, müsste das Honorar deutlich höher sein. Nur dann könnten Freischaffende Vorbereitungs- und Reisezeiten sowie die Vorsorge für Alter und Krankheit abdecken. Möglicherweise hat Wolfram Weimer einem linken Buchladen in Göttingen einen Gefallen getan. Nachdem der Kulturstaatsminister das Geschäft Rote Straße vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hat, erlebt es einen Kundenansturm. Ein Mitarbeiter erzählte der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen, es treffen jetzt viele Bestellungen aus ganz Deutschland ein. Die Rede ist vom umsatzstärksten März seit Gründung des mehr als 50 Jahre alten Ladens. Auf einem Plakat am Verkaufstresen der Roten Straße wird Weimer deshalb örtlichen Medien zufolge besonders geehrt als Mitarbeiter des Monats.
Morgen treffen sie sich dann endlich, nachdem der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, auf 2 Briefe von Manos Tsangaris, dem Präsidenten der Akademie der Künste, nicht reagiert hat. Denn morgen werden sie zusammen den Großen Kunstpreis und 6 weitere Kunstpreise verleihen. Bisher war der Große mit 15.000 Euro, die 6 anderen Kunstpreise mit 5.000 Euro dotiert. Insgesamt 45.000 Euro, die vom Land Berlin kamen. Diese Summe hat der Berliner Senat im vergangenen Herbst schon halbiert und deswegen hatte Manos Tsangaris schon 2 Briefe geschrieben und darauf keine Antwort bekommen. Heute hat die Akademie der Künste in Berlin die Halbierung des Preisgeldes dann in einer Pressemitteilung öffentlich kritisiert. Darüber habe ich vor der Sendung mit Manos Tsangaris gesprochen. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Hat sich denn der regierende Bürgermeister mittlerweile gemeldet nach der Pressemitteilung?
Oh nein, er hat sich nicht gemeldet und wenn ich Bezug nehmen darf auf Ihre Anmoderation, er wird auch morgen Abend den Preis nicht mit uns gemeinsam vergeben, sondern er schickt jemanden anderes vor, um das mal vorsichtig so zu sagen. Also das Verhältnis scheint nicht so zu sein, dass man wirklich, wie es früher übrigens mal war, vertrauensvoll miteinander umgeht und gemeinsam Entscheidungen trifft oder dann eben auch gemeinsam einen Preis vergibt.
Wann haben Sie denn erfahren, dass er morgen nicht selbst kommen wird?
Das ist schon tatsächlich einige Wochen her. Ich kann es jetzt nicht genau auf den Tag genau sagen. Wir haben den Tatbestand, dass die Preisgelder halbiert werden sollen, im Oktober so ganz nebenher erfahren, während einer Sitzung unter Sonstiges. Und das war schon überraschend für uns, auch in der Form übrigens. Und dass er selber nicht kommt, ist das eine. Aber dass dann auch die Kultursenatorin nicht kommt, ist das nächste. Also es wird sozusagen weitergereicht, um nicht zu sagen nach unten weitergereicht. Und das entspricht tatsächlich nicht dem Wert und dem Stellenwert, auch den der Preis hat und bisher immer hatte.
Wenn der Berliner Senat dabei bleibt, weil ja auch die gesamte Berliner Kulturszene harte Kürzungen hat hinnehmen müssen jetzt im aktuellen Haushalt, wie begründen Sie denn dann, dass der Kunstpreis der Akademie der Künste da eine Ausnahme sein muss?
Er ist de facto eine Ausnahme. Tatsache ist, dieser Preis ist 1948 gegründet worden und spielt natürlich damit auf März 1848 an, sprich auf die bürgerliche Revolution und auf das Verhältnis von Kunstproduktion und der demokratischen Gesellschaft. Auch also im politischen Kontext, im historischen Kontext, aber dann auch im Verhältnis des Landes Berlin zur Akademie. Die Akademie der Künste vergibt den Preis im Auftrag des Landes seit 1971. Und seitdem sind übrigens dann eben die Regierenden normalerweise auch gekommen. Und es gibt ein großes Spektrum an tollen kunstschaffenden Künstlerinnen und Künstlern, die den Preis bekommen haben. Und der Verweis oder der Bezug zu der gesellschaftlichen Bedeutung stand auch immer mit im Vordergrund.
Was lesen Sie dann daraus vom regierenden Bürgermeister, vom aktuellen Senat zum Verhältnis von Kultur und Demokratie?
Ja, was würden Sie daraus lesen? Das spricht natürlich Bände, weil jenseits der Sonntagsreden, die vielleicht gelegentlich gehalten werden, welche Bedeutung Kultur und Kunst und Kultur haben würden, gerade in Berlin, ist es eben so, dass vielleicht die Regierenden, ich sage jetzt bewusst im Plural, an vielen Stellen einfach nicht mehr das Bewusstsein haben, worum es eigentlich geht. Weil es geht um demokratische Meinungsbildung, Vielfalt, die Freiheit, wirklich auch kontrovers zu denken, über Grenzen hinaus zu denken, das gehört mit zu den Aufgaben der Kunst. Und natürlich auch die Mündigkeit aller Beteiligten, sprich auch aller Bürgerinnen und Bürger, zu fördern, indem die Wahrnehmungsmöglichkeiten und die Wahrnehmungsmatrix differenziert wird und wir also auch in der Lage sind, Widersprüche auszuhalten. Um kurz gesagt, dieses Verhältnis zwischen Politik und Kunstproduktion oder Kultur in die Breite gedacht, ist zum Teil jedenfalls echt zerrüttet heutzutage.
Und Sie sagen eben im Sinne dieser Argumentation, die Sie jetzt gerade genannt haben, dass eben auch der Kunstpreis eine Plattform ist für KünstlerInnen, die zeigen, wie man eben auch in Spannung gehen kann zu vorherrschenden Ideen. Morgen wird die Pionierin in ganz vielen Kunstsparten, Meredith Monk, ausgezeichnet, die wahrscheinlich auch was zu erzählen weiß darüber, wie man sich den gängigen Erwartungen widersetzt über Jahrzehnte.
Das haben Sie sehr schön gesagt, weil gerade Meredith Monk, also ich freue mich extrem, wir freuen uns extrem, dass sie den Preis bekommt. Ich bin ja nicht derjenige, der das entscheidet, sondern wir haben, auch da gibt es demokratische Prozesse innerhalb der Akademie und die Jury hat eben so entschieden. Und Meredith Monk ist ein sehr gutes Beispiel für die Qualität der individuellen Arbeit von jemand, aber auch jemand, die ausdrücklich sagt, dass Kunst dafür da sei oder dafür da ist, Unruhe zu stiften und Grenzen zu erweitern und eben auch kontrovers vielleicht zu der einen oder anderen politischen Meinung formuliert zu werden.
Die Dotierung für morgen, die haben Sie jetzt für dieses Jahr aus Akademiemitteln aufgestockt, weil sie jetzt schon halbiert wurden. Wie werden Sie denn verfahren, wenn es bei der Halbierung bleibt? Und vor allem, wie werden Sie das auf die einzelnen Preise verteilen? Weil der große Preis geht ja an Menschen, die auch schon lange geschafft haben und möglicherweise auch neben Respekt auch was verdient haben. Die anderen, die sind ja wirklich an Künstlerinnen, die vielleicht da noch bedürftiger dastehen.
So sieht es aus. Also die sogenannten kleinen Kunstpreise, das sind alles Kunstpreise natürlich, aber die kleinen sind eben für jüngere Kunstschaffende gedacht und üben da auch eine sehr konkrete Wirkung aus. Also gerade Leute, die sozusagen nicht mehr studieren, aber auch noch nicht die großen Stars sind, wie meinetwegen Meredith Monk, die können so eine Unterstützung eben unglaublich gut gebrauchen, sowohl mental und in der Anerkennung als auch ganz konkret, auch wenn es nur 5.000 Euro sind. Ich meine, 5.000 Euro sind für uns alle auch immer noch viel Geld. Um da auf die Frage dann konkreter zu antworten, wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen es auch hoffentlich irgendwann mit dem Berliner Senat mal aushandeln, wie es weitergehen soll. Es wäre sehr schade, wenn sozusagen nur der große Kunstpreis und ein kleinerer übrig bliebe.
Vielen Dank, Manus Tsangaris, Präsident der Berliner Akademie der Künste, über die Kürzungen beim Kunstpreis, der morgen verliehen wird. Trotzdem eine schöne, erkenntnisreiche, mutmachende Preisverleihung.
Oh, vielen Dank und ich danke Ihnen.
Ach komm, jetzt zur Mitte der Woche schon mal was anfangen zu bingen. Simone Schlosser empfiehlt da in unseren Serientipps die französische Serie Sonntagnachmittag Blues und die Geschichte der Gerichtsmedizinerin Kai Scarpetta, die ist vielleicht Krimi-Fans noch ein Begriff. Das ist die Hauptfigur in den Büchern von Patricia Cornwell. Fast 30 Bücher sind in den 90er Jahren erschienen und die Reihe sollte schon mehrfach verfilmt werden. Jetzt hat es geklappt mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Scarpetta heißt diese Serie bei Prime Video, 8 Episoden auf der Basis von 2 Cornwell-Romanen aus der Reihe.
Scarpetta?
Sorry, dass ich Sie wecke, Doc. Es gab einen Mord auf Dangerfield an den Gleisen.
Scheiße, okay.
Die Serie beginnt, wie so viele Krimis, mit einer Frauenleiche. Sie ist übel zugerichtet, nackt, mit abgetrennten Händen. Und natürlich bleibt sie nicht das einzige Opfer. Es ist die typische Geschichte. Ein männlicher Täter, viele weibliche Tote. Und man hätte sich wirklich einen anderen Fall gewünscht für diesen ersten Serienauftritt von Kay Scarpetta. Erst recht, weil an dieser Produktion diverse Frauen beteiligt waren. Aber diese Klischees sind zum Glück nicht alles. Die Hauptfigur ist klug, kühl und emanzipiert und deutlich weiter als die Geschichte. Er ist durchs Fenster rein.
Dann hat sie bei offenem Fenster geschlafen.
Ja, in den meisten Fällen kommen Frauen zu Schaden, weil sie Komfort über Sicherheit stellen.
In den allermeisten Fällen kommen Frauen zu Schaden, weil sie von Männern getötet werden.
Die Serie erzählt 2 solcher Fälle parallel. Da ist einmal die Gegenwart mit Nicole Kidman. Und dann ist da ein alter Mord, fast 30 Jahre her. Ihr erster großer Fall. Damals war Kay Scarpetta noch jung und wird gespielt von Rosie McEwen. Eine Doppelbesetzung und ein kleiner Coup. Denn die beiden sind sich faszinierend ähnlich und zwischendurch sogar im Splitscreen zu sehen. Doch die Ermittlungen sind nicht alles. Wer die Bücher kennt, weiß, Kay Scarpetta kommt nie allein. Dazu gehört ihre schrecklich nette Familie. Das sind ihr Ehemann Benton, ihre Nichte Lucy und ihre Schwester Dorothy. Die ist das komplette Gegenteil von Kay. Laut, egozentrisch und die beiden streiten unentwegt.
Wir könnten versuchen, uns nicht ständig als Bedrohung zu sehen.
Ich fühle mich nicht bedroht. Von dir.
Vergiss es.
Aber hör mir zu. Ich könnte nicht einen Tag leben wie du. Nicht einen Tag. Allein der Gedanke, in der Nähe einer Leiche zu sein, würde einfach meinen Denkapparat zerstören.
Gespielt wird Dorothy von Jamie Lee Curtis. Seit ihrer Rolle in The Bear ist sie sowas wie Hollywoods Expertin für anstrengende Neurotikerinnen mit Herz. Hier jedoch schießt sie über das Ziel hinaus, was zum Teil auch für die Serie gilt. Die Figuren sind traumatisiert, es regnet Organe vom Himmel und der Täter mordet immer weiter. Scarpetta ist eine Mischung aus Krimi und Seifenoper. Sie ist verschroben, überladen, aber spannend bis zum Schluss. Nur den Cliffhanger am Ende. Den hätte es nicht gebraucht.
Meine Mutter ist Hebamme. Als ich geboren wurde, hat sie mich eigenhändig aus ihrem Körper geholt, mir den Bauchnabel abgeklemmt und die Nabelschnur durchtrennt. Wenn ich das erzähle, sagen alle, dass mich das geprägt haben muss. Ich finde, dass die Leute mit den Dingen, die uns prägen, übertreiben.
Früher war es eine Ausnahme, wenn Hollywood-Stars Serien machen. Heute sind die Grenzen zwischen Film und Serien fließend. Das gilt zum Glück auch für den Bereich Arthouse. Neuestes, bestes Beispiel dafür ist die Serie Sonntagnachmittagsblues von Isabel Courchette. Die Spanierin ist bekannt durch Filme wie Mein Leben ohne mich und Das geheime Leben der Worte und hat diesmal eine Serie in Paris gedreht. Sie handelt von Freundschaft, Großstadt und vor allem geht es um die Liebe zum Film.
Kennst du Cassavetes?
Mhm. Der Macker von Gina Rowlands.
Cassavetes drehte Filme über die menschliche Erfahrung. Er hat nie kommerziellen Erfolg gehabt, aber das war ihm egal.
Ist ja beängstigend, oder?
Die Hauptfiguren sind 3 junge Menschen. Charlie und Nelson sind eine WG. Sie kennen sich seit der Grundschule. Er will Sushi-Koch werden. Sie jobbt in einem Hostel. Dazu kommt Louise. Sie ist neu in der Stadt, zieht bei den beiden ein und will Filme machen. Aktuell hat sie ein Stipendium und wird gecoacht von einem berühmten Drehbuchautor, gespielt von Tim Robbins, der ihr per Video zugeschaltet wird und sie in existenzielle Fragen verwickelt. Jeden Sonntag trifft sich die WG auf dem Sofa und schaut gemeinsam einen Film. Je trauriger, desto besser. Denn wer mag schon Sonntage?
Ich kenne niemanden, der Sonntage wirklich mag.
Das stimmt. Weißt du warum? Ich habe eine Studie darüber gelesen. Ist ein Syndrom.
Und was sagt diese Studie darüber?
Da steht drin, dass das Wochenende vorbei ist und die Leute sich zu viel Druck machen und nicht wissen, ob sie diese 2 freien Tage richtig genutzt haben.
Sonntagnachmittagsblues ist das Porträt einer Generation. Sensibel, aufrichtig und auf Augenhöhe. Geprägt von einer Wärme und Energie. Die Serie ist nostalgisch in Bild und Ton, beginnt etwa mit dem Rattern eines Filmprojektors, ist aber zugleich auf Höhe der Zeit. Es geht um moderne Beziehungen, Bodyshaming und Emanzipation. Und sie spielt nicht ohne Grund in Paris. Sonntagnachmittagsblues ist der filmverliebte Gegenentwurf zu den nihilistischen Serien der Gegenwart, sei es aus London, New York oder neuerdings L.A. Jede Folge endet mit einem Filmabend im Wohnzimmer und man möchte nichts lieber, als sich eine Decke nehmen und sich dazulegen.
Und noch ein Gegenentwurf zum Nihilismus der Gegenwart ist Gregor Sanders Kulturpresseschau.
In ihm tobt der Krieg noch immer. Unter dieser Überschrift würdigt Tobias Sick in der Süddeutschen Zeitung den bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergovic, dem am Mittwoch der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen wird. So also kann man über den Krieg schreiben, staunt Sick. Da wäre zum Beispiel dieses Paar, das der mörderischen Belagerung von Sarajevo trotzt, indem es sich in seiner Zweisamkeit derart liebevoll und fürsorglich einrichtet, dass die Verwandten und Freunde sich fragen, hatten die zwei noch alle Tassen im Schrank? So viel gegenseitige Rücksichtnahme, das ging doch nicht mit rechten Dingen zu. Der nun ausgezeichnete Erzählungsband »Das verrückte Herz – Sarajevo Marlboro Remastered« von 2022 nimmt Bezug auf das 1994 veröffentlichte »Sarajevo Marlboro« und dafür fuhr Jergovic noch einmal in die ehemals belagerte Stadt, um wieder 29 Geschichten zu schreiben. Im Tagesspiegel-Interview erklärt er das so. Vielleicht hat mich gerade der Versuch angezogen, herauszufinden, wer ich während der Belagerung von Sarajevo gewesen war. Unser inneres Leben unterscheidet sich nämlich in Kriegszeiten radikal vom inneren Leben in Friedenszeiten. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äußert sich der in Zagreb lebende Autor aber auch zu einem aktuellen Konflikt und der Haltung seines neuen Heimatlandes dazu. In allen oder fast allen Resolutionen der Vereinten Nationen, in denen Palästina und Gaza erwähnt werden, steht Kroatien auf der Seite der Vereinigten Staaten und Israels und nicht auf der Seite etwa Sloweniens, Spaniens oder Frankreichs. Abgesehen davon, dass das schlicht ethisch nicht richtig ist, denn wenn du jemanden, der gerade getötet wird, nicht verteidigen kannst, dann stell dich wenigstens nicht auf die Seite seiner Mörder. Ob diese klare Haltung wohl dem deutschen Kulturstaatsminister gefallen wird? Gerrit Bartels rätselt im Tagesspiegel, ob Wolfram Weimer dann überhaupt am Mittwochabend im Leipziger Gewandhaus erscheinen wird. Weimer steht neben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung weiterhin als Grußwortsprecher im Programm. Aber Bartels hat so seine Zweifel. Seine Pressestelle hüllt sich darüber in Schweigen und antwortet auf Nachfragen nicht. Nach dem Eklat um die Streichung dreier linker Buchhandlungen von der Liste des Deutschen Buchhandlungspreises und Weimars Streichung der Mittel für einen Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig hält Bartels ein Erscheinen des Kulturstaatsministers aber für dringend notwendig. Würde er zur Buchmesse kommen und sich den Protesten stellen, wäre das zumindest ein Zeichen, wenn nicht ein Armutszeugnis. In der Tageszeitung Die Welt wird derweil auf ein lauwarmes Skandelchen geschaut, das kurz vor der Buchmesse inszeniert wurde und das Michael Pilz so zusammenfasst. Es gebe keine lesenswerte DDR-Prosa, sagt Maxim Biller. Geäußert hat Biller diesen Unsinn in der Wochenzeitung Die Zeit und zuhören musste ihm dabei der Verleger, Autor und in der DDR geborene Gunnar Tschünibulk. Wir fragen uns, ob man wirklich über jedes morsche Provokationsstöckchen springen muss, das einem Biller so hinhält, und zitieren hier deshalb nur den Schluss des auch bestenfalls lauwarmen die DDR-Literatur in Schutz nehmen Versuchs in der Welt. Pilz erinnert daran, dass Biller schon 2010 in der FAZ am Sonntag schrieb, dass er den Ossis nie verzeihen wird, dass sie die alte, seine Bundesrepublik, das coolste, freiste Land der Welt, auf dem Gewissen haben. Reider, Helmut Kohl und Bonn also als ewigen Sehnsuchtsort? Das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Und so hat das letzte Wort der diesjährige Gewinner des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, Miljenko Jergovic, der im Tagesspiegel feststellt, wir können die Welt nicht klar sehen, wenn wir ihr nicht als Fremde entgegentreten, als jene, die widersprechen, nicht dazugehören, sich radikal unterscheiden.
In diesem Sinne, auf in den Mittwoch. Schönen Abend.